Sie hören die alternativen Nachrichten, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um Gedankenverbrechen und zweierlei Maß. Willkürjustiz im Unrechtsstaat. Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass die Verunglimpfung von Frauen den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Also der Verhetzung jenes Volkes, das es eigentlich gar nicht gibt, wenn man der linksgrün dominierten deutschen Presselandschaft und der von der sozialistischen deutschen Einheitspartei CDU, CSU, SPD, SED, FDP, Grüne dominierten Politik glauben mag. Der entsprechende Paragraph 130 des Strafgesetzbuches diente früher vornehmlich dem Minderheitenschutz und der Verhinderung sowohl der Wiederauferstehung des Dritten Reichs als auch der Verharmlosung oder gar Leugnung seiner Verbrechen. 2015 wurde besagter Paragraph von Heiko Maas, als dieser uns noch nicht im Ausland blamierte, in seiner früheren Funktion als Justizministerdarsteller und Übererfüller bei der Installation eines Unrechts- und Willkürstaats, grundlegend reformiert. Das heißt, verschärft, selbstredend nur in eine Richtung. Neben dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz war dies sein wichtigstes Projekt zur Kriminalisierung sämtlicher Ansichten, die es nicht durch den engen Korridor der vorgegebenen linksgrünen Einheitsmeinung schaffen. Überflüssig zu erwähnen, dass es in erster Linie darum ging, so ziemlich jede pointierte oder emotionale Meinungsäußerung, die dem Regime gegen den Strich geht, mit drakonischen Strafen zu belegen. So erstaunt es auch nicht, dass 2017, als nach Inkrafttreten der Verschärfung des Paragraphen 130 die Staatsanwaltschaft Hamburg ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen das ehemalige Vorstandsmitglied des türkischen Elternbunds Hamburg, Malik Karabulut, einstellte, der die Deutschen als Köterrasse bezeichnet hatte. Die Einstellung erfolgte mit der Begründung, man könne die Deutschen nicht als Kollektiv beleidigen, zumal die Deutschen in Deutschland ja auch keine Minderheit darstellten. Naja, zumindest noch nicht. Frauen sind zwar auch keine Minderheit, denn es gibt mehr Frauen als Männer in Deutschland, doch darin sah aktuell das Oberlandesgericht Köln ausdrücklich keinen Hinderungsgrund, trotzdem auf Volksverhetzung abzustellen. Keine Sorge, Männer dürfen natürlich weiterhin übelst verunglimpft werden, da wird sich schon ein Grund finden, um das vor Gericht durchzuwinken. Eine Willkürjustiz mit Gedankenverbrechen ist übrigens ein Kernmerkmal des Totalitarismus. Aber keine Sorge, wir haben ja hier keinen Totalitarismus. Satire darf alles, solange sie von links außen kommt. Auch das linksradikale Hetzblatt Taz hat eine Anzeige wegen Volksverhetzung am Bein. An sich mögen wir die Taz sogar ein wenig, denn sie ist ein drolliges Musterbeispiel für typisch linksintellektuelle kognitive Dissonanz in einem Paralleluniversum. Das Blatt ist notorisch klamm, weil kaum ein Mensch bereit ist, für die seit über einem Jahrhundert in der Theorie und seitdem mehrere Dutzend Male in der Praxis widerlegte Voodoo-Ökonomie mitsamt der flankierenden Paulanergarten-Berichterstattung aus Wolkenkuckucksheim in unlesbarem, durchgegendertem Scheißdeutsch freiwillig Geld auszugeben, außer vielleicht aus Mitleid mit ein paar unbelehrbaren Irren. Was wiederum sehr libertär ist, auch wenn diese Erkenntnis den Nutznießern nicht passen wird. Das Blatt ist also klamm, dass es den meisten Mitarbeitern noch nicht einmal die Hälfte des Tariflohns für Journalisten bezahlen kann, diese aber weiterhin unbeirrt gegen die angebliche Ausbeutung von Mitarbeitern florierender Unternehmen, die sogar weit über Mindestlohn bezahlt werden, wettern lässt. Das muss man erstmal hinkriegen, ohne dass es im Gehirn quietscht. Und exakt das meinten wir mit kognitiver Dissonanz, einer psychischen und geistigen Störung, die in linken Kreisen eine Art Survival-Kit darstellt. Für die Taz schreibt ein augenscheinlich menschliches Wesen undefinierten Geschlechts namens Hengame Yagobi-Farah, welches in der Vergangenheit eine amtliche Deutschland- und Deutschenhasserfibel mit dem Titel Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben hat. Der letzte Taz-Artikel dieser Person befasste sich mit der deutschen Polizei und es wird die bange Frage gestellt, Zitat: Falls die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus aber nicht, was passiert dann mit all den Menschen, die heute bei der Polizei sind? Allein für diese Fragestellung muss man schon mit völliger geistiger und ideologischer Blindheit geschlagen sein, denn um den Kapitalismus abzuschaffen, müsste man ihn zunächst einmal gehabt haben. Also real existierend. Sprich, einen weitgehend freien Markt im Rahmen eines minimalinvasiven Staates, der mit äußerer und innerer Sicherheit und vielleicht noch einer Justiz lediglich die Bedingungen schafft, die eben dieser freie Markt zum Gedeihen braucht, ohne ihn durch dysfunktionale Regulierungen, die er selbst tausendmal besser hinbekommt, in seiner wohlstandserhöhenden Wirkmacht einzuschränken oder ihn gar durch staatliche Marktteilnahme auf der Basis von Zwangskontraktion völlig zu verzerren. All das ist in Deutschland aber nicht der Fall, sondern das glatte Gegenteil. An der Stelle begegnen wir dem am weitesten verbreiteten geistigen Defekt unter Linken. Die halten den 70% Sozialismus, den wir in Deutschland aktuell haben, mit stetig steigender Tendenz tatsächlich für knallharten Raubtierkapitalismus. Menschen, die das so sehen, würden auch die Kloake von Mumbai für eine Edelparfümerie halten. Oder Christian Lindner für einen Liberalen. Oder, festhalten, jetzt wird's brutal, Angela Merkel für eine Konservative. Oder, Achtung, jetzt wird es wirklich ekelhaft. Ananaspizza für eine Delikatesse und alkoholfreies Bier, dazu für das Getränk der Wahl. Hengame Jacobi Farah hetzt über die ach so schlimme und ach so brutale deutsche Polizei, die bekanntlich häufiger von Kriminellen auf die Fresse kriegt als so ziemlich jede andere Ordnungsbehörde dieser Welt und will die Polizei abschaffen, versteht aber an der Stelle nicht, dass man den von linken Spinnern heißgeliebten Sozialismus nur mit Polizei umsetzen kann. Und zwar mit einer sehr schlagkräftigen, meist im Geheimen agierenden Polizei, die keiner rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegt und auch gerne mal Folterknecht und Henker spielt, wenn's opportun ist. Ja, die Polizei wird im Sozialismus sogar wesentlich dringender gebraucht als im Kapitalismus. Denn wer soll denn sonst die ganzen Andersdenkenden und Freiheitsfanatiker in den nächsten Gulag verfrachten? Gleichstellungsbeauftragte und Gender-Geschwätzwissenschaftler sind für solch rustikale Aufgabenstellungen nämlich definitiv nicht zu gebrauchen. So wie auch ansonsten grundsätzlich zu nichts anderem außer dem leistungsentkoppelten Verkonsumieren der Wertschöpfung fleißiger, ehrlich arbeitender Menschen. Doch unter Aussparung dieser rudimentär wichtigen Fragestellung beim erfolglosen Umsetzen der 34. Sozialismus-Variante schreibt sich Hengame Jacobi Farah einfach mit der Endlösung der Polizistenfrage in den Wahn. Und das klingt dann so, Zitat: Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selbst am wohlsten. Zitat Ende. Man kann unsere Polizei als staatliche Behörde aus guten Gründen kritisch sehen, doch sollte man das losgelöst von den Menschen tun, die dort ihren Dienst verrichten, weil sie darin einen Sinn sehen, den es auch sicher gibt. Polizeibeamte, die für vergleichsweise kleines Geld täglich auf der Straße ihr Leben riskieren, um unseres zu schützen, auch das von Hengame Jacobi Farah, sind für eben diese Personen also per se wertloser, für nichts anderes nützlicher Menschenmüll und gehören entsprechend entsorgt. An der Stelle hätten wir dann aber wenigstens ein paar wegweisende Worte zum in Deutschland weltbewegenden Thema der Mülltrennung erwartet. Da ist noch mächtig Luft nach oben, Hengame. Für dieses Elaborat gab es nun eine Anzeige von der Gewerkschaft der Polizei wegen Volksverhetzung. Und die Taz reagierte erwartungsgemäß mit dem lapidaren Hinweis, der Artikel sei selbstverständlich nur Satire gewesen. Auch wenn sich darin selbst bei mehrmaligem Lesen absolut kein Hinweis darauf findet, dass das doch nicht so gemeint war. Auch wenn wir, deren täglich Brot die Satire ist, weshalb wir sie auch gerne von anderen lesen und hören, an keiner Stelle lachen konnten. Gut, zugegebenermaßen haben wir an der Stelle mit dem Kapitalismus laut gelacht, aber nur aus Verzweiflung, denn genau da wussten wir am sichersten, dass das eben keine Satire war, sondern todernst gemeint. Und das wiederum ist so absurd und krank, dass es doch schon wieder unfreiwillig komisch ist. Dennoch gehen wir jede Wette ein, dass sich ein Staatsanwalt oder Richter findet, der die billige Ausrede mit der Satire dankbar annimmt und das Verfahren einstellt. Das soll uns sogar recht sein, denn als Libertäre lehnen wir es grundsätzlich ab, Menschen für Worte zu bestrafen, die keinen Schaden anrichten und seien sie noch so dumm und unerträglich, was hier tatsächlich gegeben sein dürfte. Wir wollen uns auch gar nicht näher mit den tieferen Gründen befassen, warum eine Person, der dieses Land die Garantie gibt, hier ihre offen zur Schau gestellte Andersartigkeit uneingeschränkt ausleben zu können und diese Garantie auch mit Hilfe der Polizei durchsetzt, dieses Land und seine Polizei so abgrundtief hasst, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sie in dem Land, wo ihre Wurzeln liegen, aufgrund ihrer Lebensweise die unschön finale Erfahrung machen müsste, dass man einen Baukran nicht nur zum Bauen verwenden kann. Jedoch möchten wir, und damit kommen wir zu unserem eigentlichen Anliegen, eine Frage in den Raum stellen. Mal angenommen, dieser Artikel wäre nicht in der Taz erschienen, sondern beispielsweise in der Jungen Freiheit. Und er wäre auch nicht von einer genderfluiden Zellstruktur mit psychotischem Deutschland-Hass-Syndrom verfasst worden, sondern beispielsweise von einem Familienvater mit richtigem Job, der AfD-Wähler sein könnte. Wäre das dann auch Satire gewesen? War am Ende nicht vielleicht sogar Mein Kampf auch nur falsch verstandene Satire, bei der der Verfasser aufgrund seines unerwartet frühen Ablebens lediglich nicht mehr dazu kam, die Menschheit über diesen missverständlich verkannten Umstand aufzuklären? Noch weniger wundern würde uns allerdings, wenn sämtliche Schriften von Karl Marx auch nur Satire waren, denn so einen Schwachsinn kann kein Mensch ernst gemeint haben. Dann wäre wenigstens geklärt, dass die mehr als 100 Millionen Todesopfer, die die von vornherein zum Scheitern verurteilten Versuche gefordert haben, die Satire des zauselbärtigen Menschenfreundes aus Trier in Realität zu verwandeln, nur die Folge einer groß angelegten Verarschung waren. Quasi ein humoristischer Kollateralschaden, ein komödiantischer Betriebsunfall, Ironie des Schicksals, eine verunglückte Lachnummer. Geschichten, die das Leben gerne geschrieben hätte, wenn ihm der Tod nicht zuvorgekommen wäre. Werden wir es je erfahren? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Und der weht auf der Müllkippe mitunter ziemlich rau. Vor allem in Bananenrepubliken, die gerade mal wieder mit 7-Meilen-Stiefeln in den Totalitarismus schlittern, weil sie aus der Geschichte rein gar nichts bzw. nur das Falsche gelernt haben. Eventuelle Parallelen bzw. Ähnlichkeiten mit versehentlich untergegangenen oder gar real existierenden Quasi-Diktaturen mit angeschlossener Demokratie- und Rechtsstaatssimulation sind natürlich rein zufällig und gewollt. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.